Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Tja, da werden Sie sagen, welchen Bezug hat diese Musik zum Interview der Woche? Nein, Sie sind mittlerweile schon in der Reisesendung unserer Kultur-Reisesendung Sonntagsspaziergang angelangt. Das war Jagd an Blasen, Hornsignale, die dienten ja der Verständigung der Jäger im Gelände, und das Schweizer Ensemble Baseler Jagdhornbläser, so heißen die, spielte auf Naturhörnern, also ganz ohne Ventile. Der Komponist dieses Stückes war der Wiener Josef Schantl, vor über 100 Jahren. Damit willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, sagt Andreas Stopp. Und ich werde Ihnen dann auch gleich erklären, welche Stationen wir heute für Sie vorgesehen haben. Nochmal zur Erinnerung, heute Erntedankfest. Wenn Sie mal rausschauen wollen, bunt auf jeden Fall sind schon die Wälder. Wohin also geht die Reise heute? Wir besuchen die westfranzösische Stadt Nantes. Sehr spannend dort, wenngleich die Menschen dort am Anfang sozusagen der Bretagne dieser Tage auch sehr gebeutelt sind durch Sturm und Regen. Batumi in Georgien ist auch eine Station unserer heutigen Reise. Werden Sie sagen, da kommen wir ja gar nicht so leicht hin, weder nach Georgien noch nach Westfrankreich wegen Reisewarnungen. Eben, dafür haben Sie ja das Radio und den Sonntagsspaziergang. Wir bringen Sie trotzdem hin. Aber wo wir hinkommen, zusammen nach Ehrwald in Tirol, ja, unter Umständen, es ging zumindest, als meine beiden Kolleginnen dort waren und auf die Sonnenspitze, das Ehrwalder Matterhorn wird es auch genannt, gekraxelt sind und werden uns da von ihren durchaus grenzwertigen Erfahrungen dann berichten. Jetzt gleich aber wandern wir in unserem eigenen Land. Rund 200 Kilometer führt der Wanderweg Altmühltal-Panoramaweg vom mittelfränkischen Gunzenhausen entlang, eben der Altmühl bis ins niederbayerische Kelheim. Er zählt zu den beliebtesten Wanderwegen Deutschlands, ist ein zertifizierter Qualitätsweg. Nachdem Ende der 90er Jahre der Boom der Radtouristen begann, da musste ein Weg nur für Wanderer her, damit die sich da nicht ins Gehege kommen. Die Verantwortlichen vom Naturpark Altmühltal in Eichstätt handelten und eröffneten 2005 eben diesen Altmühltal-Panoramaweg. Dieses Jahr also 15-jähriges Jubiläum. Franz Michael Rohm hat die Wanderschuhe angezogen und sich auf den Weg gemacht und freute sich über eine Errungenschaft des modernen Wandertourismus, einen Service nämlich, bei dem das Gepäck mit dem Auto ganz bequem von einer Station zur nächsten gebracht wird.
Wer das 16.000 Einwohnerstädtchen Gunzenhausen per Bahn erreichen will, muss von den ICE-Strecken mindestens zweimal umsteigen. Dann erreicht man mit der Regionalbahn einen kleinen Bahnhof, von dem aus es zu Fuß zum Marktplatz geht. Umrahmt von bunten Häusern steht dort ein gläserner Glockenturm. Im Zwei-Stunden-Takt erklingt tagsüber eines der bekanntesten deutschen Wanderlieder. Zünftiger als mit der Melodie von »Das Wandern ist des Müllers Lust« kann man den Altmühl-Panoramaweg kaum beginnen. Kurz hinter dem Startpunkt überquert man zum ersten Mal die Altmühl, an dieser Stelle ein eher unscheinbares Flüsschen. Es entspringt in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber und mündet im niederbayerischen Kelheim in die Donau. Knapp 230 Kilometer lang ist sie, die letzten 34 Kilometer fließt sie im Rhein-Main-Donau-Kanal. Zwölf Kilometer weiter endet in einem Gasthof nahe Schloss Spielberg die erste Etappe. Das mittelalterliche Schloss ist von den Besitzern zu einer Skulpturenausstellung umfunktioniert worden. Unter einer Linde berichtet Heike Baumgärtner vom Naturpark Altmühltal, warum und wie sie Anfang der Nullerjahre den Wanderweg entwickelte.
Es gab damals ganz ursprünglich so einen Weitwanderweg Nummer A und der führte tatsächlich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, auf weiten Strecken zusammen mit dem Altmetallradweg. Eine ungute Situation. Die Wanderer können die Radler nicht brauchen und die Radler können schon gleich gar keine Wanderer auf ihrem Radweg brauchen. Dann bin ich auf die Suche gegangen, von Gunzenhausen nach Kelheim einen Weg zu finden. Von Gunzenhausen nach Kelheim war für uns klar, da verläuft die Altmühl und das sollte auch immer unser Band sein durchs Altmühltal. Das ist die schöne Landschaft drumherum und wir haben einfach immer den Bezug zum Wasser. Das sind die Orte, die auch immer wieder einladen zur Einkehr etc.
Den Bezug zum Wasser haben Wanderer am nächsten Tag auch an der Steinernen Rinne bei Wolfsbronn. Hier formte extrem kalkhaltiges Wasser eine bis zu 1,60 Meter hohe Rinne, in der das Wasser zu Tal fließt. Sehr abwechslungsreich ist die Route des Panoramawegs. Steile Anstiege mit weiten Blicken ins Altmühltal wechseln mit Pfaden durch schattige Mischwälder, mit altem Bestand an Buchen, Eichen, Linden, Eschen und Robinien, die Wurzeln oft festgekrallt in den felsigen Grund. Dann wieder geht es über von Schafen kurzgehaltene Magerrasenheiden, auf denen Wacholderbüsche wie einsame Wächter stehen. Nach getanem Wanderwerk freut man sich auf Gasthöfe wie die Sonne in Pappenheim. Hoch oben thront die Burg, deren Ritter Feldherr Wallenstein im Schillerwerk rühmte: Ich kenne meine Pappenheimer. Der Ort empfängt mit Glockengebimmel, zu jeder Stunde, auch nachts. Seit 10 Jahren betreiben Stefanie Glück und Ehemann Sven den Gasthof. Wanderer sind aus einem besonderen Grund stets willkommen.
Ja, wir haben von Anfang an Gäste, die wandern. Das ist auch sehr, sehr schön, weil die vor allem sehr früh im Frühjahr starten. Also anders als die Fahrradfahrer. Die Wanderer sind eigentlich immer die Ersten, die meistens schon im März oder im April auch kommen. Und auch im Winter, an schönen sonnigen Tagen, hat man eigentlich immer Wanderer, ja, die das genießen, den Panoramaweg zu laufen.
17 Gästezimmer haben Glücks und 3 Gaststuben. Bei gutem Wetter besonders beliebt ist die große Terrasse, direkt unterhalb der Burg. Für seine fränkisch inspirierte Küche hat Küchenchef Sven Glück schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem von Gourmillot und Michelin.
Okay, wir richten an. Machen wir 2 Minuten.
Eines der beliebtesten Produkte von Sven Glück ist das Altmühltaler Lamm, das auf den Wiesen und Hängen im Tal weidet, keine Zufütterung erhält und von den Köchen komplett verarbeitet werden muss. Als Hauptgericht hat Sven Glück
natürlich das schöne Stück vom Rücken gemacht, in einer schönen Wacholder-Kräuterkruste. Dann haben wir eine geschmorte Schulter gehabt, also eine Art Pastrami. Und als guter Letzt ein Bries. Also im Prinzip die Milchdrüse vom Lamm. Dazu gab es ein Cordon Bleu von unserer Zucchini aus dem eigenen Garten mit einem Monheimer Ziegenkäse gefüllt. Und dazu gab es dann noch eine kräftige Schmortomaten-Jus und einen Schaum von reifen und unreifen Tomaten.
Dermaßen vorzüglich gesättigt geht es rechtschaffen müde ins Bett. Da stört selbst das stündliche Gebimmel kaum noch. Nach einem Corona-gerecht servierten Frühstück geht es wieder auf die mit rot-gelben Schildern ausgezeichnete Strecke. Mal sind es breite Schotterwege im Talgrund, dann wieder schmale Waldpfade, die auf grasbewachsene Hochebenen führen, um dann über kleine Stufen hinab erneut ins Tal zu leiten. Der Grund, weshalb die Altmühl heute durch ein viel zu breites Tal meandert, ist, dass hier früher die sehr viel mehr Wasser führende Urdonau floss. Vor rund 200.000 Jahren änderte die Donau ihren Lauf ein Tal weiter und überließ ihr Bett der Altmühl. Es ist nicht die einzige geografische Besonderheit der Region. Denn eigentlich wandert man auf Meeresboden. Vor 150 Millionen Jahren im Jura war diese Region ein Riff im Urmeer Tethys. Rund um die heutige Gemeinde Solnhofen befanden sich im Jurazeitalter Lagunen, in denen sich feine Kalkschlämme ablagerten. Unter enormem Druck wurden diese Kalkschichten im Laufe weiterer Jahrmillionen bis auf 400 Meter Höhe emporgeschoben. Das Material wurde seit der Römerzeit zum Hausbau verwendet. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hielt die Solnhofener Platte Einzug in tausende Einfamilienhäuser der Bundesrepublik. Berühmt ist die Region wegen der Funde urzeitlicher Versteinerungen. Im Bürgermeister-Müller-Museum von Solnhofen können erdgeschichtlich Interessierte heute eine modern präsentierte Schau mit zum Teil weltberühmten Exponaten besichtigen, wie Mitarbeiterin Annegret Krippner berichtet.
Ich stehe hier gerade vor einem wunderschönen Meereskrokodil, einem Krikosaurus, einer unserer hervorragenden Funde. Das ist ein Krokodil von vielleicht 2 Metern Länge, ist eines der ganz seltenen Funde weltweit, ist mit der Haut erhalten und hat hier in unseren Becken in einem sogenannten Lagunenarchipel gelebt und hat sich dort auch erhalten.
Die Wände der Unterwasserwelten sind meeresblau gestrichen. Der wichtigste Raum des Museums ist in einer anderen Farbe gehalten.
Der Raum ist gelb gestrichen. Das heißt, Sonnenlicht, wir bewegen uns im Luftraum. Und das ist natürlich unser ganzer Stolz. Das ist unser sogenannter Ikonenraum, in dem wir die ganzen Flugtiere haben, die natürlich mit die berühmtesten Funde der Welt sind. Der Archaeopteryx ist das berühmteste Fossil der Welt, mit unter anderem. Und wir haben hier 3 Exemplare ausgestellt, 2 eigene, die der Gemeinde Solnhofen gehören.
Faszinierend ist ein Hologramm des Archäopteryx, auf dem eine animierte Darstellung des Urvogels mit Federn zu sehen ist. Auf der nächsten Etappe führt der Panoramaweg zum Hobbysteinbruch Blumenberg, nicht weit entfernt von Eichstätt. Im Steinbruch können Wanderer und andere Touristen für kleines Geld Hammer und Meißel ausleihen. So wie der 66-jährige Hans Jakob. Er kommt regelmäßig 2-mal die Woche.
Immer wieder finde ich etwas. Immer wieder etwas, was in meine Sammlung passt. Keine Allerweltsfunde. Ich habe einen Schnitt etwa 3-mal suchen, ein Objekt für die Sammlung. Diverse Raubfische, schöne Insekten, wunderschöne Insekten, seltene Insekten.
Auch bei Familien ist der Steinbruch beliebt. Vor allem, wenn sie Kinder haben, für die Dinos das Größte sind.
Ja, ich habe so einen Ammonit gefunden. Ich habe sowas gefunden, so eine Pflanze, so eine ganz kleine Pflanze, wo so ein ganz dünner Stamm ist und so ganz dünne Blätterchen. Das habe ich schon gefunden und ich habe Platten gefunden, die habe ich dann meiner Mama gezeigt und das haben wir dann mitgenommen und das haben wir jetzt in eine Tüte reingetan, was wir alles gefunden haben.
Nach der Hitze im Steinbruch ist man froh, wieder durch einen schattigen Wald zu laufen. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Im Talgrund wächst Getreide, für das Viehfutter werden Wiesen gemäht. Auch in den Dörfern entlang des Weges geht es ländlich zu, obwohl viele Menschen in der Autoindustrie und Zulieferbetrieben arbeiten. Landwirtschaft ist hier überwiegend Nebenerwerb. Auf der Hälfte des Panoramawegs liegt Eichstätt. Rund 13.000 Menschen leben hier. Wanderer können sich am Marktplatz bei Metzger Schneider mit einer Leberkässemmel stärken und die barocken Fassaden rund um den Willibaldsbrunnen bewundern. Auch die weiße Willibaldsburg, benannt nach dem Missionar aus dem 8. Jahrhundert, das Jura-Museum, die Kirchen der Bischofsstadt und der wunderschöne barocke Residenzplatz lohnen einen Besuch. Nach dem Stadtbesuch geht es wieder ins Offene. Erneut steile Hänge empor. Oben versüßen weite Blicke ins Tal die schweißtreibende Anstrengung. Immer wieder laden Bänke zum Ausruhen ein. Im Städtchen Beilngries treffen Wanderer erstmals auf den Rhein-Main-Donau-Kanal. Das milliardenteure Bauwerk einer 40 Meter breiten Betonrinne sorgte in den 1980er Jahren für zahlreiche Proteste von Umweltschützern. Mittlerweile fügt sich der Kanal dank vieler Renaturierungen von Altmühl-Nebenaben erträglich in die Landschaft. Mit dem Bau einher ging ein rasanter Anstieg des Fahrradtourismus. Die ehemaligen Baustellenwege der Kanalbauer erhielten eine neue Funktion als Radstrecke. Nur die Schiffe, die auf der Strecke von Nordsee bis Schwarzen Meer umweltfreundlich Güter transportieren sollten, sind größtenteils ausgeblieben. Kurz hinter Dietfurt bei Töging verschwindet die Altmühl vollständig im Kanal. In Dietfurt bestaunt man vor dem Rathaus aus dem 15. Jahrhundert den Chinesenbrunnen. Der Brunnen mit der Figur eines kugelrunden Chinesen spielt auf eine mittelalterliche Begebenheit an.
Der Steuertreiber hat nicht in die Stadt gedurft und er sagte halt anschließend, dass die Dietfurter sich hinter ihrer Mauer verschanzen wie die Chinesen. Und so ungefähr, glaube ich, ist das losgekommen.
Die Kristalle bestehen in den meisten Fällen aus einer Kombination von Prismen.
Einige Kilometer flussabwärts erreicht man das Städtchen Riedenburg, bekannt für die größte Bergkristallgruppe der Welt. 400 Kilo schwer und in einem Museum ausgestellt. Weiter auf der Strecke führt der Altmühl-Panoramaweg über eine Klamm mit Blick auf Burg Brunn. Zwei Wanderinnen aus Hildesheim und Erfurt sind mit Gepäck 6 Tage zuvor kurz hinter Solnhofen gestartet.
Wir sind in Mörnsheim losgegangen und haben dann immer so unterschiedliche Etappen, mal 24 Kilometer, mal 18. Und heute ist unsere letzte Etappe und das soll die schönste sein.
Besonders angetan sind die beiden von den vielen mittelalterlichen Befestigungsanlagen.
Also das Altmühltal ist geprägt einerseits von vielen Burgen und Schlössern links und rechts vom Weg. Und der Panoramaweg, wie der Name schon sagt, geht immer auf einer von beiden Uferseiten so auf halber Höhe, schön durch den Wald meistens, also auch schattig und mit einer ganz tollen Aussicht über das Tal und zu der anderen Seite zu den Burgen hin.
Zu den schönsten zählt Burg Brunn. Burgführer Markus Schinn kennt ihre Geschichte ganz genau.
Ja, wir sind jetzt im Burghof von der Burg Brunn. Einer Burg, so eine richtige Ritterburg, Burg des Landadels damals im schönen Altmühltal, wo eigentlich alle 5 Kilometer eine Burg kommt. Aber Burg Brunn ist halt eigentlich die besterhaltenste davon. Und besterhalten einfach aus dem Grund, weil die bis Ende 18. Jahrhundert auch bewohnt war und natürlich alle Epochen beinhaltet, von der Romanik eben bis zum Rokoko.
Weltbekannt wurde die Burg wegen des Fundes einer prächtigen Handschrift des Nibelungenliedes.
Ja, und in diesem Raum, der vermeintlich der schönste ist, ist auch die Erinnerung an das, was die Burg auch berühmt macht. Hier hat man nämlich eine Handschrift vom Nibelungenlied gefunden. Eine Handschrift, die so um circa 1330 geschrieben wurde, noch eine Pergamenthandschrift, handschriftlich natürlich, wie es heißt, auf Kalbspergament, unwahrscheinlich aufwendige Arbeit, und das Original dieser Handschrift ist heute in München in der Bayerischen Staatsbibliothek.
Die 39 Abenteuer der Nibelungen sind auf mehr als 300 Seiten in 2400 Strophen festgehalten. Eine davon singt uns Burgführer Markus Schinn.
Es wuchs im Burganden ein Fledermagedin, das in allen Landen nicht Schönes mochte sehen. Kriemhild, was sie geheißen, sie war dein schöne Weib. Heia, darum bemussen Degen viel verliehen der Lieb.
Von Burg Brunn geht es wieder steil hinunter zum Rhein-Main-Donau-Kanal.
Da bildet sich schon die Kohlensäure.
Im pittoresken Ort Essing geht es ganz profan ums Bier.
Die kleinen Brauereien waren unwahrscheinlich verbreitet. Also es hat auch in kleineren Orten wie Essing mit damals vermutlich irgendwo 700, 800 Einwohner, hat es also drei Brauereien gegeben, die bekannt sind. Also mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater waren auch alle Braumeister. Und die Familiengeschichte beim Schneider hier an dem Standort geht also bei uns zurück bis ungefähr 1880.
Von Essing geht es über eine der längsten Holzbrücken Deutschlands auf die andere Talseite. Nach einigen Kilometern führen steile Holzstufen hoch zum Keltenwall, der nach einer guten Stunde Wanderns hinunter zum Kloster Weltenburg an der Donau führt. Mit einem Zille genannten Flachboot überquert man für 1,50 Euro die Donau und erreicht das Benediktinerkloster mit der weltberühmten Barockkirche der Brüder Assam und dem beliebten Biergarten. In dem finden auch zu Corona-Zeiten mehr als 400 Menschen Platz. Hardcore-Wanderer laufen nach einer halben Maß des ältesten Klosterbieres der Welt die Strecke nach Kelheim zum Ziel der letzten Etappe des Panoramawegs. Doch dabei entgeht ihnen die Fahrt durch das Naturdenkmal des Donaudurchbruchs kurz hinter Kloster Weltenburg.
Das Wasser ist hier bis zu 20 Meter tief und 80 Meter breit.
In Kelheim endet der Altmühl-Panoramaweg. Aber er könnte hier auch anfangen, denn natürlich lässt er sich in beide Richtungen erwandern.
Thank you.
aus dem Altmühltal, Franz Michael Rohm. Gleich jetzt unser Besuch in Nantes. Den Weg weist uns die Sängerin Barbara.
Il pleut sur Nantes. Donne-moi ta main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville bavait ce timbre blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond s'est disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir. Et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je sais que tranquille il repose. Mon père, il pleut sur Nantes, et je me souviens, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das westfranzösische Nantes hat vor einigen Wochen ja tragische Schlagzeilen gemacht. Die Kathedrale hat gebrannt. Die Stadt ist bekannt für ihre bezaubernde Lage an der Loire und das eindrucksvolle Schloss. Und heute wollen wir ein ganz anderes Gesicht von Nantes erkunden. Sie sind weiterhin zu Gast im Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp führt Sie durch die Welt.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me faire dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de j'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions, de devenir mon obsession. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi, des roses que je ne t'enverrai pas, des roses, des
Sandrine Kiberlin, die hatte beschlossen, es sich selbst recht zu machen. Sie schickt sich selbst Blumen. Nantes war seit dem Mittelalter eine wichtige Hafenstadt, Schauplatz von Frankreichs Verwicklungen im Handel, Schiffbau und Sklavenhandel. Im Zuge der industriellen Revolution dann entstanden Fabriken mitten in der Stadt. Ihr Ruf kippte von der Hafenstadt zur Industriestadt, bis im letzten Jahrhundert dann alles stillstand. Der Hafen samt Werft ist 60 Kilometer in den Westen nach Saint-Nazaire gezogen. Der Stadt wurde quasi die Identität entzogen. Diese Leere ab Mitte der 80er Jahre bot dann aber Raum für Neues. Was hat die Nantes Kulturszene daraus gemacht? Jean-Marc Ayrault, Frankreichs späterer Premierminister, der war Bürgermeister in Nantes und er hat eine neue Tradition begonnen. Ein Wahnsinnsbudget für Kunst und für Kulturförderung. Der hatte nämlich die Vision aus der heruntergekommenen Industrie neues Leben zu schaffen. Er hat Kunstschaffende in die Stadt geholt, ihnen Geld gegeben und gesagt, macht. Sein Name fällt bei allen in der Szene, mit denen man in Nantes spricht. Diese Erfahrung hat zumindest meine Kollegin Franziska Peschel gemacht und sie nimmt uns jetzt mit ins neue Nantes.
D'abord, il y a beaucoup de vent, donc on sent l'eau.
Na, zunächst mal ist es sehr windig. Es riecht nach Wasser. Ich kann nicht sagen, man riecht das Meer, aber fast. Sehen Sie da, ein Boot wurde von der Strömung erwischt. Es ist Flut, das Meer steigt. Das ist sehr angenehm hier in Nantes, das mitzubekommen. Lebendig.
Et ça c'est très agréable à Nantes, de ressentir ça. C'est très vivant.
Je baladais dans la rue de Nantes quand quelque chose me tomba dessus.
Der Mann, der seine Nase in den Wind steckt, ist Jean Blaise. Künstler und Kurator, silberner Lockenkopf, markante schwarze Brille, häufig ein Lachen im Gesicht. Jean Blaise ist Direktor der Voyage à Nantes, der Reise nach Nantes, einer jährlichen Ausstellung von Kunst im Stadtraum. Wie die Stadt riecht, muss gerade er wissen. Sein neuestes Projekt, ein Parfum von Nantes. Hier ist einer seiner Lieblingsplätze, einer, der diese Stadt für ihn ausmacht. In 20 Metern Höhe auf einem Aussichtssteg über dem Fluss Loire.
Je mis mon doigt. C'était de la fiente à merde les pigeons m'ont déçu.
On a la vue sur l'île de Nantes, sur la pointe de l'île de Nantes.
Von hier sieht man auf die Île de Nantes. Auf dieser Insel war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die Schiffswerft. Das war die Industrie der Stadt, die Identität der Stadt. Die Werft hat man von überall gesehen, diese Kräne. Heute sind noch zwei übrig. Früher waren die hier überall, diese Kräne zum Beladen und Entladen der Schiffe. Nach und nach ist dieser Zweig zugrunde gegangen und der Ort ist zur Industriebrache verkommen. Als ich nach Nantes gekommen bin, 1983, war das industrielles Brachland, die ganze westliche Île de Nantes. Und nach und nach hat Nantes diesen Ort neu erschaffen. Heute ist es eine der begehrtesten Lagen.
Et petit à petit, Nantes, la Nantes contemporaine, s'est reconstruite sur l'île de Nantes. Et aujourd'hui, c'est un des territoires les plus prisés à Nantes.
Trois nonnes et les fonçats, un grand mur en pierre, un pigeon m'a fait dessus. Il y a une vieille dans la rue, un cycliste écrasé, un camion éclaté.
Ein Viertel mitten im Wandel. Noch ist etwas Platz auf der Insel. Junge Unternehmen zieht es in die Bauten aus Glas und Beton. Viel Grün, rundherum Wasser. Die markantesten Gebäude sind nicht neu. Es sind die Hangars, die einige hundert Meter am Kai entlang führen. Wenn Nantes Jugend sich für den Abend verabredet, trifft man sich in der Altstadt oder am Angara Banan, dem Bananenhangar. In den Lagerhallen sind heute Bars und Galerien. Von dem ersten dieser Hangars ist kaum mehr erhalten als ein Glasdach auf Stahlträgern. Auf dem Betonboden sitzen Jugendliche. Sie skaten und tanzen Choreografien. Eine Gruppe Männer macht Cardiotraining sonntags vormittags. Die Seitenschiffe der Halle beherbergen die Machine de Lille, ein waghalsiges Kunstprojekt, Atelier, Ausstellung und Show zugleich. Durch eine Tür geht es in den Ausstellungsraum. In der Mitte steht eine Riesenspinne in einem Loch. Das ist der Arbeitsplatz von Méline. Sie ist Maschinistin und Mediatorin. Auf dieser Spinne gibt es drei Plätze. Auf jedem sitzt ein Maschinist mit einem Joystick. Über die Knöpfe steuern wir die hydraulischen Winden, die die Füße in Gang setzen. Wir bewegen also die Spinne und wir können auch Besucher mit reinholen, die dann kleine Effekte auslösen. Die Vorderbeine bewegen, die Augen beleuchten, sowas. Hier ist noch eine Ameise, ein Faultier, ein Kranich und viele andere Tiere werden noch dazukommen. Méline wird herausgerufen. Sie nimmt ihren Platz auf einem 12 Meter hohen Elefanten in der Vorhalle ein. Mit schwerfälligen mechanischen Schritten setzt der sich in Bewegung, schnauft, sprüht Wasser aus seinem 2 Meter langen Rüssel. Das macht Méline. Holz, Hydraulik, unzählige Schrauben. Der Elefant ist Herzstück der Machine de Lille. Im Sommer trägt der TouristInnen auf seinem Rücken über die Kais. Er ist Symbol der neuen Nantes Kulturszene, die die Industriegeschichte der Stadt in futuristischen Projekten aufarbeitet. Viel Blech und Mechanik, viel Experimentierfreude, etwas Größenwahn. Im Sommer trompetet der Elefant. Ganzjährig versumpfen die Nantais und Nantaises unter der Kuppel des Luch. Etwas Wasser und zwei Bahnhaltestellen weiter steht der Lieu Unique, der einzigartige Ort, kurz LU, Luch. Ein Kulturzentrum, ein Theater, doch mehr als das. Auch hier hat Jean Blaise seine Finger im Spiel.
Quand, avec mon équipe, on a créé le Lieu Unique.
Als ich mit meinem Team das Lieu Unique entworfen habe, wollten wir einen Ort zum Leben schaffen. Wirklich. Wenn Sie hier reinkommen, ist da zuerst eine große Bar. Sie wissen, Bars sind sehr wichtig in Frankreich. Man kommt in eine Bar, daneben ein Restaurant. Rechts gibt es eine Buchhandlung, gab es eine Buchhandlung, dann eine Boutique. Im Untergeschoss ein Hammam, im zweiten eine Kita, so. Und dann natürlich auch Theatersaal, Ausstellungsraum.
Ein lieu de spectacle, ein lieu d'exposition, mais tout ça très libre.
Um das Lü kommt in Nantes niemand herum. Innen eine rot gestrichene Betonwand, Metalltreppen, Glühlampen, Bauhausmöbel. Der Café geht in den Aperitif über, bis irgendwann ein DJ anfängt zu spielen. Von außen ein auffälliger Turm, im Jugendstil, hellblau und rosa gestrichen, mit einem Türmchen auf dem Turm und einem Häuschen im Dachstuhl. Das Gebäude war einst Teil einer Keksfabrik.
Vous voyez ce que c'était? Et donc, vous voyez l'usine, aujourd'hui n'est conservé que ça.
Sehen Sie die Fabrik? Heute ist nur dieser Teil erhalten. Die Fabrik war all das hier. Bertrand Guillet zeigt auf Fotos, was er aus seiner Erinnerung kennt. Schwarz-weiße Fotografien in einem Buch auf einem Massivholztisch. Guillet hat am Lycée Clémenceau im Stadtzentrum Abitur gemacht. Heute ist er Direktor des Schlosses.
Hier gab es eine sehr, sehr schöne Fassade. Und hier gab es die Büros. Es war magnifique, weil das alles waren Vitraux.
Dort war eine sehr, sehr schöne Fassade. Jugendstil. Und da die Büros. Das war wunderschön mit diesen ganzen Jugendstilfenstern. Eine Glasfront. Da war eine große Allee, auch dekoriert. Die Gebäude waren bemalt mit Keksmotiven. Bis 1986 war hinter diesen Fassaden eine Fabrik. Die komplette Keksproduktion, eine Schreinerei und Lagerhallen für Butter und Mehl. Hinter der bunten Fassade Industrieschornsteine und Rauchschwaden. Der Keks von Louis Lefebvre Utile sollte der bekannteste Keks Frankreichs werden, der Petit Beurre, der klassische Butterkeks. Er hat Nantes Wirtschaft und Gesellschaft geprägt.
Das
war eine Stadt in der Stadt, mit eigener Architektur, eigenen Einwohnern, eigenen Gerüchen in der Luft. Es roch nach Keksen. Bis in die 80er, bis zur Schließung der Fabrik 1986, hatte man in Nantes den Geruch von Keksen in der Nase. Je nachdem, wo man in der Stadt war und was man roch, wusste man, ob es bald regnen würde. Das hing vom Wind ab. Ich habe das gekannt, ja. Ich war Schüler und wenn wir im Pausenhof Keks gerochen haben, wussten wir, dass es in den kommenden Stunden regnen würde. Für Bertrand Guillet also hat die Stadt einen anderen Geruch.
Franziska Peschel erzählte. Jetzt hören wir noch mal in einer ganz anderen Fassung den Titel Nantes von Barbara. Diesmal interpretiert von Gérard Depardieu. Beide waren langjährig persönlich befreundet.
Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il aura fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange-aux-Loups. Faites vite, il n'y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. Alors de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé longtemps, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond, ce disparu. Voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange-aux-Loups, je me souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre. Cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Il portait l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons, non, je n'ai rien dit, non. Mais à leur regard, j'ai compris. Oui, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous. 25 rue de la Grange-aux-Loups. Mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà. Tu la connais, l'histoire. Il était revenu un soir. Et ce fut son dernier voyage et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu et sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je crois que tranquille il repose, tranquille. Il repose, mon père. il pleut sur Nantes. Et je me souviens. Ce ciel de Nantes, je me souviens. Ce ciel de Nantes rend mon cœur. Rend mon cœur chagrin.
Gérard Depardieu mit seiner Interpretation eines der bekanntesten Titel der Sängerin Barbara, 1997 verstorben, Nantes. Wieso klettert man auf Berge? Warum nimmt man Strapazen auf sich, stundenlang zu wandern? Worin liegt der Reiz, die eigenen Grenzen beim Bergsteigen auszuloten? Meine junge Kollegin Theresa Bohrer hat sich diese Fragen auch gestellt. Und ihre Antwort: Ich probiere es aus. Ich stelle mich der Herausforderung. Ich will wissen, was ich fühle, wenn ich in einer Wand hänge, über mir der Gipfel, wo ich hin will, und unter mir der Abgrund, vor dem ich Angst habe. Sie gewann ihre Freundin für dieses Abenteuer. Die beiden rüsteten sich gut aus, sie informierten sich, und dann hören Sie selbst.
Feucht und matschig vom starken Regen in der Nacht ist der Spazierweg von der Talstation der Ehrwalder Almbahn bis hin zum Sebensee. Das Wettersteingebirge mit der Zugspitze im Rücken wenden meine befreundete Wanderbegleitung Jana und ich uns dem gegenüberliegenden Gebirge zu, der Mieminger Kette in Tirol.
Die Sonne scheint, ein kleines Bächlein entspringt einer Quelle, sind Tannenbäume um uns herum. Ja, und umgeben von Felsen sind wir ebenfalls. Und einen davon werden wir erklimmen.
Vor uns liegt die wahrscheinlich bisher anspruchsvollste sportliche Herausforderung unser beider Leben. Die Besteigung der Ehrwalder Sonnenspitze.
Wir nähern uns dem Fuß der Sonnenspitze. Sie erstreckt sich hier direkt vor uns. Und wir betrachten das Ganze mit Respekt.
Nach über 7 Kilometern und fast 600 Höhenmetern auf gut ausgebautem Wanderweg erreichen wir um kurz nach 9 am Morgen den Sebensee. Ein Hochgebirgssee wie gemalt. Alle Farben des Spektrums zwischen Grün und Blau schimmern in ihm. Man kann metertief auf seinen Grund blicken und in ihm spiegeln sich die umliegenden Bäume und Felsen. Doch so einladend, idyllisch eine Pause am sonnigen Sebensee anmutet, es gilt, keine Zeit zu verlieren.
Servus. Vorbei an Kühen, deren Glocken bimmeln, verlassen wir jetzt gleich unseren leichten Wanderweg und betreten langsam den schweren Kraxelweg, der laut Beschreibung im Internet nur sehr erfahrenen Bergsteigern vorbehalten ist.
Die Sonnenspitze, auch Ehrwalder Matterhorn genannt, ist vor allem spitz. Orientiert an der Schwierigkeitsskala für Bergtouren des Schweizer Alpenclubs ist die Besteigung der Sonnenspitze als eine 5 von insgesamt 6 einzuordnen. Darüber hinaus verläuft die Route teilweise im zweiten Kletterschwierigkeitsgrad. Etwa die Hälfte der wenigen anderen Bergsteiger hier haben Kletterseile zur Absicherung dabei. Jana und ich weisen beide ein hohes Maß an körperlicher Grundfitness auf. Sie war schon erfahren im Bouldern und ich war vorher schon auf leichteren Gipfeln bergsteigen. Wir sind gut vorbereitet, haben unsere Route exakt geplant und wussten vorher, dass wir uns auf ein risikoreiches Wagnis einlassen. Je näher wir dem Gipfel kommen, desto schwieriger wird der Aufstieg.
Ich muss mich jetzt auf jeden Schritt konzentrieren, denn wenn ich mich nicht konzentriere, könnte es auch mein letzter sein.
Unter unseren Füßen sind wechselnd Splitt und Geröll. Die Baumgrenze liegt unter uns. Schon längst sind unsere Hände im Einsatz. Immer wieder müssen wir durch Felsrinnen steigen.
Wir haben uns kurz hingesetzt, um unseren Atem zu beruhigen. Unser Puls ist ziemlich in die Höhe geschossen, als wir ziemlich steil an den Felswänden uns festhalten mussten und mit jedem Tritt aufpassen mussten, dass wir nicht abrutschen.
Mehr und mehr merke ich, dass die Herausforderung weniger physisch als psychisch ist. An der schwierigsten Stelle, einer fast vertikalen Felswand, um die ich herumklettern muss, fällt mein Blick nach unten und ich sehe nichts. Ich spüre, dass mich jeder Fehler um mein Leben bringen könnte. Ich bin in mich gekehrt und mein Gehirn rast auf Hochtouren. Noch nie zuvor war ich einer realen Todesgefahr so nah. Ein Abrutschen der Finger am Felsen, eine falsch kalkulierte Gewichtsbelastung der Füße und es ist vorbei. Jede Bewegung muss vollkommen kontrolliert geschehen.
Neil, ich möchte mich gerade konzentrieren.
Die tiefe, nie zuvor dagewesene Angst vorm Sterben, die ich in mir spüre, darf mich nicht überkommen.
Gott.
Ich muss ruhig bleiben. Ich muss mich kontrollieren. Für Panik ist hier kein Platz.
Oh Gott.
Ich will nicht weiter, ich will nicht zurück. Aber ich muss. Der einzige Weg, um mich zu retten, ist es, meinen Gefühlen keinen Raum zu geben und mich auf pure Pragmatik zu beschränken. Mein Gehirn soll nichts mehr tun, als meinen Körper zum Ende der Felswand zu koordinieren, wo ich wieder sicher vorm Abstürzen bin. Ich weiß nicht mit welchen Kräften, aber mein Körper schafft genau das, langsam und kontrolliert. Auf dem sicheren Tritt angekommen, fällt von mir eine Last ab. Mir schießen die Tränen in die Augen, Tränen der Erleichterung, aber auch Tränen der zuvor unterdrückten Angst. Ich habe zum ersten Mal gespürt, wo meine eigenen Grenzen liegen.
Es dauert nicht mehr lang, dann sind wir da.
Von hier aus klettern wir eine knappe Viertelstunde weiter hoch, bis wir auf 2417 Metern am Gipfelkreuz ankommen. Hier treffen wir auf etwa 10 andere Bergsteiger, alle männlich. Wir kommen sofort ins Gespräch.
Ich brauch's nicht sagen, gell? Du bist öfters unterwegs in solchen Regionen, oder?
Ja, ich habe das schon mal gemacht.
In mir breitet sich eine gewisse Zufriedenheit aus, am Gipfel zu stehen und mithalten zu können. Irgendwie ein Kick fürs Ego, es schon bis hierhin geschafft zu haben. Dazu kommt die sagenhafte Aussicht. Ringsum sehen wir den Drachenkopf, den vorderen und hinteren Thaya-Kopf und gegenüber in Deutschland erstreckt sich das Zugspitzmassiv. Und die Zugspitze sieht von hier gar nicht so hoch und steil aus. Sie zu besteigen wäre laut diverser Bergsteigerklassifizierungen wohl einfacher gewesen als unsere heutige Tour auf die Sonnenspitze. Während mein Stolz also Höhensprünge macht, merke ich, dass mit meiner Freundin Jana etwas nicht stimmt. Für sie ist es das erste Mal auf einem alpinen Berg und oben angekommen, realisiert sie, wie tief und steil es in alle Richtungen ausschließlich hinabgeht.
Ich will nicht wieder hier runter, ich habe so einen Druck. Ich habe keine Angst. Wir kriegen das hin, das wird...
Wir müssen uns auch konzentrieren. Bis zum Schluss unten ist erst der Gipfel geschafft im Tal, gell?
Richtig.
Also dann wünschen wir alles, alles Gute, guten Abstieg, gell?
Schön. Euch auch guten Abstieg. Okay.
Während des Abstiegs wird uns ein Wahrnehmungsunterschied bewusst. Für mich war es furchteinflößender, den Berg hinaufzugehen. Hinab kommt mir die Steigung viel flacher vor als beim Aufstieg. Für meine Begleiterin Jana ist es genau andersherum. Sie war tiefenentspannt auf dem Weg hoch zum Gipfel, aber den Abstieg schätzt sie als viel gefährlicher ein. Wichtig ist jedenfalls, nicht nachlässig zu werden.
Die Konzentration lässt halt nach, weil es hier nicht mehr so kreuzgefährlich ist. Ne? Aber wenn ich jetzt mit dem Kopf auf so einen Felsen knalle, ist das eigentlich auch gefährlich.
Aber dann... Je weiter wir hinabsteigen, desto einfacher wird der Weg und wir werden empfänglicher, unsere Umgebung wirklich bewusst wahrzunehmen.
Hier fliegen einige kleine Vögelchen umher und vor uns glitzert der Sebensee. Mittlerweile sehen wir rechts, erhöht vom Sebensee, auch den Drachensee.
Wir beschließen, uns als Belohnung im Drachensee abzukühlen. An der Scharte vorbei passieren wir zunächst die Coburger Hütte und erreichen dann nachmittags den Drachensee auf gut 1900 Metern. Selten zuvor habe ich ein Naturphänomen mit vergleichbarer Schönheit gesehen. Im Drachensee spiegeln sich Drachenkopf und Grünstein und unser Berg, die Sonnenspitze. Die Freude über die Abkühlung im blaugrünen See hielt nur wenige Sekunden an, denn wie jeder andere Bergsee ist auch hier die Wassertemperatur unerträglich kalt. Schon bald müssen wir hinab ins Tal, denn der Sonnenuntergang richtet sich nicht nach uns. Um schnell anzukommen, entscheiden wir uns für den sogenannten Hohen Gang, einen teilversicherten, schweren, aber dafür kurzen Weg. In uns macht sich sehr bald ein Gefühl breit, das schwer zu fassen ist. Es ist eine Mischung aus Stolz, Erschöpfung, Zufriedenheit und Glück. Aber es ist auch ein neu entdecktes Bewusstsein über die eigenen Grenzen. Nach 17 Kilometern Wegstrecke, 1400 zurückgelegten Höhenmetern und 14 Stunden erreichen wir in der Dämmerung das Tal in Ehrwald.
Wenn ich durchgehe, durchs Tal, die Indel juchit's nur mal, dass ich die nur mal her, vielleicht noch an ihr mehr. Ullerei, duli, rei, duli, rei, duli, jo. Ullerei, du. Li rai du li yo aho. Wann i wisper und schrei und du hörst mich nicht gleich, jo, dann muss i verstehen, dass i weiter so geh. Hullerei du. Rai, du li, rai, du li, o. Holla, rai, du li, rai, du li, o. Aho.
Meine Kollegin Theresa Bora und ihre Freundin Jana. Oben warst du erst, wenn du wieder unten bist. Und diese beiden haben noch viel Zeit und Gelegenheit vor sich, nach dieser alten Bergsteigerweisheit zu handeln. Danke, Theresa, für den ehrlichen Bericht. Georgien boomt und das liegt nicht nur an den Touristenzahlen, die förmlich durch die Decke gingen, bis Corona kam. Allein von 2012 bis 2019 stieg die Zahl der Urlauber pro Jahr von 2 auf 5 Millionen. Das kleine Land zwischen Südkaukasus und Schwarzem Meer zieht auch Investoren an, die ihr Geld vor allem in Immobilienprojekte stecken. Wie unter dem Brennglas erscheint diese rasante Entwicklung, wenn man auf das Dach eines der unzähligen Hochhäuser in der Küstenstadt Batumi steigt und sieht, wie viel hier tatsächlich gebaut wird. Nicht nur Hotelburgen, sondern auch Casinos. Denn Batumi profitiert vom Glücksspielverbot in Russland und den meisten muslimischen Ländern der Region. Aber nicht alle in dem ehemals verschlafenen Kurort finden toll, wie sich ihre Stadt entwickelt. Christoph Gersting hat Batumi vor der Corona-Krise besucht.
Yesterday I climbed 100
flights. 11 Stockwerke ohne Aufzug. Darüber kann David Rubusch inzwischen nur noch müde lächeln. Alleine am Vortag sei er insgesamt 100 Etagen zu Fuß rauf und runter gespurtet. Meistens einen oder mehrere Kunden aus aller Welt im Schlepptau. Der Rohbau im Zentrum von Batumi ist eins von 5 Immobilienprojekten, die der gebürtige Texaner aktuell vermarktet in der Schwarzmeermetropole. Die Käufer? Russen, Ukrainer, zunehmend aber auch Westeuropäer und Israelis. Investor David Rübusch, T-Shirt, kurze Hosen, kahlgeschorener Schädel, steht jetzt auf dem Dach des Rohbaus und blickt ins Rund. Im Westen die Schwarzmeerküste mit dem kilometerlangen Strandboulevard von Batumi. In der anderen Richtung die hügeligen subtropischen Wälder der autonomen Provinz Adjarien, deren Hauptstadt Batumi ist. Und nur 15 Kilometer weiter südlich liegt die türkische Grenzstadt Sarp. Wie viele Hochhäuser es inzwischen in Batumi gäbe, die Frage entlockt dem 48-Jährigen nur ein mildes Grinsen.
Als wir 2013 nach Batumi gekommen sind, hatte die Stadt vielleicht 30.000 permanente Bewohner, im Sommer natürlich mehr. Es gab 2 größere Restaurants für Leute wie mich oder für Touristen. Es gab 4 höhere Gebäude, alles größere Hotelketten wie Sheraton und Radisson. Schauen Sie sich um. Heute kann man gar nicht zählen, wie viele Hochhäuser hier stehen. Vor 3-4 Jahren habe ich vom Dach eines der Gebäude die Anzahl der Baukräne gezählt. Es waren 42. Heute lebt sicherlich eine 250.000 Menschen in Batumi. Die Stadt boomt und hat sich buchstäblich von einem Dorf zu einer Stadt entwickelt. Und das alles in nur 6 Jahren.
Die georgische Schwarzmeerregion boomt jedenfalls ordentlich, aber auch der Rest des Landes. Georgien belegt aktuell Platz 7 im weltweiten Doing Business Ranking der Weltbank und landet damit weit vor Ländern wie Deutschland, Platz 22, oder China auf Rang 31. Firmengründer, auch aus dem Ausland, müssen lediglich ihren Reisepass in einer der über das ganze Land verteilten Public Service Halls vorlegen. Und es gibt kaum ein Land, das derart liberale Aufenthaltsbestimmungen hat wie Georgien. Staatsangehörige der meisten Länder können zeitlich unbegrenzt und visafrei im Land bleiben. Iraner 45 Tage lang und selbst Staatenlose bekommen problemlos ein Visum. Den Stein ins Rollen gebracht hat Michail Saakashvili, von 2004 bis 2013 georgischer Staatspräsident. Er förderte vor allem die Ansiedlung von Casinos in Batumi, ein einträgliches Geschäft, weil Glücksspiel in der Türkei und den meisten anderen muslimischen Ländern der Region, aber auch in Russland weitestgehend verboten ist. Dann wurden die Strände hergerichtet, der Strandboulevard gebaut, um nicht nur Glücksspieler, sondern auch Badegäste nach Batumi zu locken. Bis heute aber seien die Casinos eine der Säulen für den Tourismus in Batumi, berichtet Mamuka Berjeneshvili. Der Soziologe war bis vor 2 Jahren Chef der städtischen Tourismusbehörde und leitet heute eine Denkfabrik, die sich für nachhaltigen Tourismus in Georgiens Küstenregion stark macht.
One of the good thing of gambling business here is that the gambling business is keeping these big hotels busy.
Das Glücksspiel ist wichtig für Batumi, weil es für eine Auslastung der Hotels auch außerhalb der Sommersaison sorgt. Darum halte ich es zunächst einmal für eine gute Entscheidung der früheren Regierung Saakashvili, Anreize für die Ansiedlung von Casinos zu schaffen. Diese Sonderregelungen gelten ja auch heute noch. Wenn du ein Hotel mit mehr als 100 Betten in Batumi baust, bekommst du die Glücksspiellizenz umsonst dazu. Das wird auch künftig neue Hotels in die Stadt bringen. Eine gute Sache, denke ich.
Und auch wer nur ein Casino eröffnet, also ohne Hotel, zahlt moderate 100.000 Euro Konzessionsgebühr pro Jahr. Zum Vergleich, in der Hauptstadt Tiflis sind dafür 2 Millionen Euro fällig. Zwölf große und unzählige kleinere Casinos gibt es inzwischen in Batumi. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Im Sommer 2018 hat das Eclipse im Süden der Stadt eröffnet. Und auch schon am frühen Abend ist der riesige Casinosaal ganz gut besucht. Wie viel hier umgesetzt wird an einem Tag wie heute, wie viel gewonnen und verloren, darüber darf Sophia Kapetian allerdings nichts sagen. Die junge Frau arbeitet schon seit 10 Jahren in der georgischen Glücksspielbranche und ist Marketingchefin des Eclipse Casinos.
We are in Eclipse Entertainment Center. We call it Entertainment Center because we have.
Wir stehen hier im Casino. Da hinten ist der Wettclub. Oben ein Restaurant und eine Sommerterrasse.
Wir sind im Moment das größte Casino in ganz Georgien. Die meisten Gäste kommen schon aus der Türkei. Die Grenze ist ja nicht weit. Dann haben wir sehr viele Gäste aus Israel und aus arabischen Ländern, dem Iran und natürlich aus Georgien. Da hinten wird Roulette gespielt. Hier weiter vorne Baccarat. Das mögen vor allem Gäste aus dem Iran und aus China.
Mostly Iranian guests and Chinese guests prefer this game. When you play here, you receive a special plastic card to play. I'm sorry, I will answer the call.
Sophia entschuldigt sich, ein Anruf. Der Casino-Chef will nicht, dass ein Reporter im Eclipse mit Mikrofon herumläuft. Schon gar nicht, dass Casino-Besucher befragt werden. Diskretion ist hier eines der obersten Gebote. Ich werde höflich, aber bestimmt gebeten, mein Aufnahmegerät auszuschalten. Draußen auf dem riesigen Casino-Parkplatz steht eine kleine Gruppe junger Männer mit Zigaretten in der Hand. Birkan Aksu und seine drei Freunde kommen alle aus Samsun, der größten türkischen Stadt am Schwarzen Meer, rund 500 Kilometer westlich von Batumi. Birkan ist Ingenieur und reist beruflich mehrfach im Jahr nach Batumi und besucht dann eigentlich jedes Mal eines der großen Casinos.
It's colorful, crowded.
Es ist bunt und voll da drin. Das gefällt mir. Bei uns in der Türkei gibt es das ja nicht, weil es verboten ist. Ich würde sagen, allein heute Abend sind sicherlich die Hälfte der Besucher hier Türken. Ich spiele vor allem, wenn die Saison vorbei ist. Denn mal ganz ehrlich, wenn der Sommer zu Ende ist, kannst du in Batumi nicht viel anderes machen.
Yes, a little.
Doch auch die Urlaubssaison wird immer länger in Batumi. Inzwischen beginnt sie im Mai. Und auch im September-Oktober ist die Strandpromenade noch gut gefüllt mit Touristen, die vor allem Türkisch und Russisch sprechen. Zwar hat Russland im Juli 2019 wegen politischer Spannungen mit Georgien sämtliche Direktflüge ins kleine Nachbarland eingestellt, doch das hält russische Besucher nicht ab, trotzdem zu kommen. Entweder sie fliegen mit Zwischenstopp, zum Beispiel in Istanbul oder Minsk, oder sie machen es wie Sergei und Irina Sokolov. Das Paar kommt aus Archangelsk am Weißen Meer. Die 3200 Kilometer sind die beiden mal eben mit dem eigenen Auto gefahren. 3 Tage, 2 Übernachtungen. Kein Problem, sagt Sergei. Die beiden sind schon zum 3. Mal in Batumi, sind begeistert davon, wie sich die Stadt entwickelt und wollen wiederkommen. Ungeachtet der aktuellen Probleme zwischen Moskau und Tiflis. Diese offizielle Politik habe mit den Menschen doch nichts zu tun, finden die beiden Russen und loben die Gastfreundschaft der Georgier. Auf einer Parkbank am Strandboulevard sitzen 2 halbverschleierte Frauen und schauen mit einer Eiswaffel in der Hand dem Treiben zu. Hunderte Menschen flanieren an diesem lauen Herbstabend über die breite Promenade oder sitzen in einem der zahlreichen Strandlokale. Im Westen über dem Schwarzen Meer verabschiedet sich langsam und fast unwirklich rotglühend die Sonne. Soheila Masoudi und ihre Freundin, beide Mitte 40, kommen aus Bam im Südosten des Iran und sind für eine Woche nach Georgien gereist.
Wir waren 4 Tage in Tiflis und jetzt 3 Tage hier in Batumi. Ich mag die Kultur, die alten orthodoxen Kirchen. Und die Natur, so viel Grün, das gibt es bei uns nicht. Georgien ist für uns relativ nah, von Teheran gerade mal 1 Flugstunde. Die Preise sind niedrig und wir brauchen als Iraner kein Visum, anders als in den meisten anderen Ländern. Die Casinos, nein, die interessieren uns nicht, aber viele iranische Männer gehen dahin.
Glücksspiel, Badetourismus, Gastfreundschaft und gutes Essen. All das seien Dinge, mit denen Batumi punkten könne, sagt auch der Texaner David Rulbush. Das viele Investorengeld fließt aber seiner Ansicht nach aus anderen Gründen in die Stadt.
I always say Georgia is a lucky country and has been really lucky in the last 10 years because they've taken advantage of all their neighbors' problems.
Ich sage immer, Georgien ist da schon ein Glückspilz gewesen in den vergangenen 10 Jahren, weil man quasi von den Problemen seiner Nachbarn profitiert hat. Als Russland und die Ukraine Probleme miteinander bekamen, haben die Leute ihr Geld von dort abgezogen und nach Batumi gebracht. Als die türkische Lira ins Trudeln geriet, dasselbe. Und als der Iran für eine gewisse Zeit offener wurde, kamen auch von dort Investoren. Und Georgien ist stabil, es gibt keine Korruption und hier ändert sich nicht gleich alles, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt, anders als in den meisten Ländern Osteuropas. All das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Georgien inzwischen eine stabile Demokratie ist.
So, this is the first true sign that Georgia actually does have a stable democracy.
Doch die Entwicklung der vergangenen Jahre gefällt nicht allen in der Stadt. Irma Suidze zum Beispiel hat vor allem mit dem architektonischen Wildwuchs in Batumi ein Problem. Der sogenannte Alphabetic Tower, ein 130 Meter hohes Stahlgebilde zu Ehren der einzigartigen georgischen Schriftzeichen. Oder viele der neumodischen Hotelburgen. All das erinnert die Journalistin eher an Disneyland. Und viele Häuser im historischen Zentrum von Batumi seien quasi über Nacht abgerissen worden in den vergangenen Jahren, kritisiert die 47-Jährige. Sie macht sich in einer Bürgerinitiative für den Erhalt der alten Bausubstanz stark und steht an diesem Herbstmorgen in einer der engen Altstadtstraßen vor einer dreistöckigen Bauruine. Vor einigen Balkonen hängt Wäsche zum Trocknen. Eine ältere Frau steckt neugierig den Kopf zum Fenster hinaus und begrüßt Irma Suidze. Man kennt sich.
Da unten hat jemand an die Hauswand gesprüht, Hände weg von unseren Häusern. Und genau darum geht es. An dieser Stelle stand bis vor 6-7 Jahren ein altes, typisches Haus aus dem 19. Jahrhundert. Dann kamen die Abrissbagger. Es wurde dieses Haus, das jetzt hier steht, gebaut. Aber nicht fertiggestellt. Angeblich wollte der Bauherr noch 2 Etagen obendrauf setzen, was ihm nicht erlaubt wurde. Jedenfalls hat er das Projekt dann völlig fallen gelassen. Eigentlich darf da niemand rein. Die Treppen haben keine Geländer. Der Aufzugsschacht ist nicht gesichert. Aber was sollen die Leute machen, die vorher hier gewohnt haben? Viele sind einfach in die Bauruine gezogen und wohnen da seit Jahren, auch Kinder. Solche Häuser gibt es haufenweise in Batumi.
Nur 100 Meter weiter biegt Irma Suidze durch einen Torbogen auf die Piazza ein. Einen kleinen Platz, der wohl irgendwie italienisch wirken soll und fast erdrückt wird von den umliegenden Restaurants und Bars.
Das ist purer Kitsch hier, schrecklich. Aber das eigentlich Schlimme an der Sache ist, dass hier früher eine Grundschule stand. Die hat man abgerissen, es gibt aber kein Ersatzgebäude. Abgerissen und fertig, kein Problem. Und das ist nicht die einzige Schule, mit der so verfahren wurde.
Und dann das Glücksspielthema. Auf einem zentralen Platz unweit der Altstadt blickt Irma Suidze um sich und zählt jene 7-8 Casinos auf, die alleine im Umkreis von 500 Metern stehen. Die Aktivistin Irma Suidze jedenfalls erwartet nichts Gutes für die Zukunft der Stadt, in der sie geboren wurde. Eine Art Geisterstadt werde Batumi irgendwann sein, mit leeren Hotelburgen im Winter, fürchtet sie. Auch der Investor David Rübusch sieht nicht alles in seiner Wahlheimat Batumi nur durch die rosarote Brille. Ja, es werde aktuell zu viel, vor allem zu viel Gleiches gebaut in der Stadt. Die Immobilienblase jedenfalls könnte seiner Einschätzung nach innerhalb der kommenden 2 Jahre platzen. Das sei aber normal, werde den Markt bereinigen und der Stadt neue Entwicklungsfelder eröffnen. Langfristig kann sich David Rübusch sogar vorstellen, dass Batumi mit seinem milden Klima, den niedrigen Preisen und langen Stränden zu einem Domizil für Ruheständler aus Westeuropa werden könnte. Der Amerikaner sieht jedenfalls noch lange kein Ende des Batumi-Booms.
This massive boom of tourism just keeps coming and the people keep coming. Okay, Georgia is attractive to someone from any country.
Die Touristen kommen und sie werden auch weiterhin in Massen kommen. Und zwar, weil Georgien ganz generell für jeden etwas zu bieten hat. Für Besucher aus Kasachstan, Japan, Südafrika, genauso wie für jemanden aus New York City oder Dänemark. Und das hat man nicht oft, dass ein so kleines Land quasi ein globaler Markt ist, wenn es um Tourismus geht. Und wenn ihr Markt quasi die Welt ist, dann ist eine Stadt wie Batumi mit 250.000 Einwohnern doch eher klein. Wird aber noch kräftig wachsen. Schauen Sie sich an, wie Dubai sich entwickelt hat. Von einem Fischerdorf im Wüstensand zu einer Weltmetropole. Auch in Batumi ist da noch viel Luft nach oben.
Dubai ist, you know, we went from a fishing village on the sand to a massive global city also. So I think Batumi has potential, you know.
Ja, und Batumi in Georgien vom Las Vegas am Schwarzen Meer. Von dort berichtete Christoph Kersting. Natürlich macht sich die Corona-Krise auch dort bemerkbar. Wie groß die Einbußen im Tourismussektor sein werden, das lässt sich noch nicht sagen. What a wonderful world hören wir jetzt mit dieser Feststellung, die trotz aller Widrigkeiten in dieser Welt ja gilt. Verabschiedet sich Andrea Stopp bis nächste Woche. Wenn Sie reisen, ob weit oder fern, tun Sie es verantwortungsvoll und im Bewusstsein, welch eine wunderschöne Welt wir doch haben. We'll be right back.